Ich will noch mal beten. Herr Jesus Christus, dich beten wir an als den Ewigen, der da war, der da ist und der da kommt. Du, der Ewige, der du hineingestiegen bist auf diese Erde, ans Kreuz hinaufgestiegen, hinabgestiegen in das Reich des Todes, auferstanden. Du lebst. Und nur weil du lebst, haben wir die Gewissheit, dass unsere Schuld, unsere Sünde vergeben ist. Weil du lebst, haben wir den, den wir ansprechen können. Weil du lebst, haben wir die Hoffnung. Und darüber preisen wir dich und geben dir die Ehre. Amen. Einige Sprüche zu Ostern. Es überrascht nicht, dass der Mensch Jesus stirbt, sondern es überrascht, dass Jesus Christus, der Herr, stirbt. Andererseits überrascht es nicht, dass Jesus Christus, der Herr, von den Toten auferstanden ist, sondern dass der Mensch Jesus von den Toten aufersteht. Von Augustinus: Darin liegt nichts Besonderes zu glauben, dass Jesus gestorben ist. Das glauben auch die Heiden, die Juden und die Sünder. Das glauben alle. Der Glaube der Christen ist die Auferstehung Christi. Das halten wir für das Entscheidende, dass wir an seine Auferstehung glauben. Unseres Erlösers Auferstehung ist wahrlich von großer Bedeutung. Im Christentum so groß, dass sein Messiassein und Nichtsein damit steht oder fällt. Wie viele Zeugen gibt es laut Petrus für die Auferstehung? 500 und? Ja. Hat Hannibal, der Karthager, die Alpen mit Elefanten überquert, um gegen die Römer zu kämpfen? Warum? Natürlich hat er das, würden viele sagen. In der Tat, wenn wir uns auf die Schilderungen von Polybios ca. 200 bis 118 vor Christus berufen, haben diese Ereignisse tatsächlich stattgefunden. Allerdings ist dies eine akzeptierte historische Tatsache aufgrund eines einzigen verbliebenen Berichts. Es gibt keine weitere Bezugnahme auf dieses Ereignis in irgendeinem anderen Dokument aus der Antike. Und dazu nochmal ein Spruch. Die Auferstehung Jesu Christi, das zentrale Faktum der Weltgeschichte, hält rationaler Analyse stand, genau deshalb, weil die Beweise so überzeugend sind. Ich bin davon überzeugt, dass dieses Urteil in nahezu jedem modernen Gerichtshof feststehen würde. Das eine als feststehende Tatsache, dass alle Menschen glauben, ein Zeuge. Die Auferstehung Jesu Christi durch 500 und Zeugen bestätigt, wird nicht akzeptiert. Einfach nicht wahr. Oder naja, man könnte es vielleicht denken. Man könnte ja vielleicht auch denken, wie es in der griechischen Philosophie gelehrt wurde, ja, der Körper, das ist ja alles unsinnig. Das ist alles nicht wichtig, aber die Seele, die ist auferstanden und die lebt. Wir haben es vorhin gesungen. Und der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Ich sage, Der Herr ist auferstanden. Er ist leibhaftig auferstanden. Denn die Frauen haben nichts mehr gefunden im Grab. Es war weg. Jesus war weg. Und in 3 Tagen verwest kein Mensch. Jesus ist leibhaftig auferstanden. Und das ist das Phänomen, das wir bei dieser Auferstehung Jesu erleben. Einmal sagt er zu Maria Magdalena: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren. Ein andermal sagt er zu Thomas: Komm her, fass mich an. Guck, meine Hände, meine Seite, kannst mich berühren. Einmal geht Jesus mit den Jüngern, mit 2 Jüngern nach Emmaus. Und als es zum Abendbrot geht, dankt Jesus noch für die Gaben und verschwindet. Er isst nicht mit ihnen. Als er bei seinen Jüngern ist und sie so ungläubig da sitzen und staunen und nicht wissen, was sie glauben sollen, sagt Jesus: Kinder, habt ihr denn nichts zu essen? Gebt mir doch ein Stück Brot. Und Jesus isst. Jesus lässt sich anfassen, lässt sich also mit den Fingern spüren, aber er ist auch in der Lage, durch verschlossene Türen zu gehen. Jesus, der Auferstandene, hat diesen Verklärungsleib. Und wenn wir es lesen und bei Stephanus hören: Ich sehe den Himmel offen und den Sohn Gottes sitzen zur Rechten der Macht, der Herrlichkeit, dann erkennt er Jesus, dann ist das nicht irgend so ein Wolkengebilde. Nein, dann ist Jesus erkennbar. Dann ist er Person. Dann ist er leibhaftig. Und das ist die Grundlage unseres Glaubens. Tini hat schon die Verse gelesen, die ich eigentlich noch mitlesen wollte. Denn der Predigttext steht im 1. Korinther 15. Aber der nachfolgende Text von Vers 12 an lese ich: Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos aber auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Wie kommt es, dass schon in der korinthischen Gemeinde die Meinung auftritt: Naja, mit der Auferstehung, das ist so eine Sache, das können wir nicht erklären, das können wir nicht begreifen, also kann das ja auch nicht so wahr sein. Denn solche Meinungen gab es in der korinthischen Gemeinde, sonst hätte Paulus das nicht so geschrieben. Und das Schlimme ist, dass sich diese Meinung auch in der Christenheit bis heute fortsetzt. In der letzten Idea habe ich gelesen, wird ein Film vorgestellt, den zwei Atheisten gedreht haben, mit dem Titel Pfarrer. Und sie sind nicht irgendwo in ein Filmstudio gegangen, sie sind nach Wittenberg gegangen, dort, wo Vikare ihre Ausbildung machen. Ein Jahr Predigtschule. Und sie haben dort die unterschiedlichen Leute gefragt. Frauen und Männer, die sich auf das Pastorenamt oder Pfarramt vorbereiten. Was halten Sie von Gott? Ja, den gibt es. Na, das weiß man auch nicht so genau. Und so wurde jede Frage, die gestellt wurde, nie mit einem klaren Ja beantwortet, das glaube ich. Und der Kommentar, der darunter war dann, die Pfarrer oder die Vikare machen alle einen trüben, bedrückten Eindruck. Aber ihr Gesang ist fröhlich. Wie kommt es, dass in der Gemeinde Jesu Christi so eine Meinung auftritt, dass es keine Auferstehung der Toten gibt? Die Auferweckung, die wir in der Bibel berichtet bekommen, im Alten Testament wie im Neuen Testament, die Menschen bis hin zu Lazarus oder der letzte Tychikus, der bei Paulus da vom Söller gefallen war und von ihm auferweckt wurde, sind alles Menschen, die auch wieder gestorben sind. Das ist keine Osterbotschaft. Auch die Auferweckung des Lazarus ist keine Osterbotschaft. Osterbotschaft ist, dass Jesus Christus aus dem Tod auferstanden ist. Und zwar nicht wieder zu einem irdischen Leben. Jesus Christus ist auferstanden zum ewigen, herrlichen Leben. Und er ist leibhaftig auferstanden. Und auch wir werden leibhaftig auferstehen. Wie schreibt Paulus an anderer Stelle, wenn Jesus wiederkommt, dann werden die Toten aufstehen, die im Herrn entschlafen sind, die erste Auferstehung. Und die Gläubigen, die leben, die werden überkleidet mit dem Leib, der unvergänglich ist. Mit dem Leib der Unverweslichkeit. Und haben die, die zu Jesus wiederkommen, leben, ein anderes Vorrecht als die, die im Namen Jesu gestorben sind? Ich glaube nicht. Ich glaube, und das kann ich so bezeugen, und das sage ich auch so wirklich, weil es mein Innerstes ist, dass Gott auch dann in der Lage ist, den Menschen zu rufen, auch wenn wir von seinem Leib nichts mehr finden. Wir wissen, dass der Mensch, wenn er begraben wird und eine Zeit liegt, dann nichts mehr von ihm übrig bleibt. Vielleicht noch ein paar Schädel, je nachdem, wie sie konserviert sind im Erdreich. Aber meistens bleibt gar nichts übrig. Aber wenn Gott die Menschen ruft, seine Kinder ruft, dann steigen da nicht irgendwelche Nebelgebilde auf. Ich bin überzeugt, dass dann jeder aufsteht und dass jeder jeden erkennen kann. Ich denke immer an das, was der alte Bruder Wilde mal in Rostock in der Predigt gesagt hat, da war ich gerade da. Jesus hat nie etwas nur gesagt, um es gesagt zu haben. Und wenn er das Geschehen vom armen Lazarus und reichen Mann sagt, dann wird ganz deutlich, dass der reiche Mann in seiner Verdammnis Lazarus sieht und erkennt. Jesus hat es nicht nur so gesagt, weil er gerne Märchen erzählt hat. Nein, wenn Jesus etwas sagt, dann sind das Fakten. Und wenn der reiche Mann aus dem Ort der Qual und der Verdammnis den Lazarus erkennt, sollten wir uns als seine Kinder nicht in seiner Gegenwart erkennen? Ich glaube das. Dass Gott, der mit seinem Wort die Erde und die Welt, die ganzen Sterne geschaffen hat, auch in der Lage ist, uns zu rufen und wir erscheinen vor ihm. Es ist ein ganz schwaches Abbild, was Hesekiel da schreibt, als er dieses Knochenfeld sieht, wo lauter Gebeine umherliegen, alles Knochen. Und Gott spricht durch seinen Geist, und die Knochen fügen sich zusammen. Nicht irgendwie, sondern jeder zu seinem Gebilde. Gott spricht und es wird Fleisch an diesen Knochen. Es weht ein Wind und die Menschen werden lebendig. Und das sollte Gott nicht möglich sein, wenn wir auferstehen. Und darum ist unser ganzer Glaube einzig und allein an die Frage gestellt, ist Jesus Christus auferstanden oder ist er nicht auferstanden? Ist er auferstanden, haben wir mit ihm die Hoffnung, dass auch wir auferstehen werden in seiner Herrlichkeit. Und da gibt es für mich keine Frage. Ist er nicht auferstanden, schreibt Paulus, dann sind wir alles Trottel, die wir hier sind. Was wollen wir denn hier? Uns gegenseitig begrüßen, uns frohe Ostern wünschen und sagen, es ist alles so schön, draußen scheint die Sonne. Dann sind wir ein Verein, ein Club mit bestimmten Interessen, ja, vielleicht. Aber was soll das bringen? Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann seid ihr die erbärmlichsten Leute. Dann seid ihr schlimmer dran als alle Menschen, die in dieser Welt sind und sagen, lasst uns leben, lasst uns sehen, dass wir was erschaffen, lasst uns gut sein, wir wollen fröhlich sein, wir wollen leben. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot, dass wir ja nichts versäumen. Wenn Christus nicht auferstanden ist, können wir so leben. Denn hat Christus auch nicht dem Tode die Macht genommen. Dann ist alles das, was wir uns gegenseitig immer wieder zurufen, womit wir uns ermuntern, womit wir auch in den Glauben zu Jesus Christus rufen, alles umsonst. Wir kommen von Karfreitag her. Uns ist bewusst, dass Jesus am Kreuz die Schuld und Sünde bezahlt hat. Aber wozu? Wenn das nur für dieses Leben gilt, was habe ich davon? Wenn dann sowieso mit dem Tod alles aus ist, dann wäre auch der Tod Jesu Christi am Kreuz auf Golgatha umsonst. Obwohl Paulus sagt, gerade diesen Gekreuzigten verkündigen wir. Weil er eben auch weiß, dass der Gekreuzigte nicht im Grab geblieben ist, sondern weil er weiß, dass er auferstanden ist. Und diese Auferstehung ist das Siegel, ist der Beweis Gottes dafür, ja, ich nehme das Opfer meines Sohnes Jesu Christi an. Das, was Jesus gesagt hat, jeder, der an den Sohn glaubt, der an mich glaubt, hat ewiges Leben. Das wird durch die Auferweckung Jesu Christi besiegelt. Es ist ja heute vielfach modern, dass amtliche Schreiben, die über Computer erstellt werden, dann unten die Unterschrift haben oder den Satz unten haben. Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig da über Rechner erstellt. Kennt ihr sicher auch alle. Man braucht dann keine Unterschrift mehr drunter setzen. Das ist eben gültig. Ich kenne es noch aus meiner Kinderzeit, aus meiner Jugendzeit. Ein Schreiben ohne Unterschrift war ungültig. Da konnte vieles stehen. Da konnte Gutes, da konnte Schlechtes stehen. Da konnte Lob stehen, da konnte Tadel stehen. Wenn da keine Unterschrift drunter war, dann war das ungültig. Nichts sagend, nichts bedeutend. Aber mit der Auferweckung Jesu Christi aus den Toten hat Gott seine Unterschrift, sein Siegel auf das Opfer Jesu Christi gedrückt. Und damit können wir einfach nicht Karfreitag und Ostern trennen. Wir haben am Freitagabend noch, was ERF oder Bibel-TV, weiß ich jetzt nicht, eine Kurzpredigt gehört zum Karfreitag. Und der Pfarrer, der da war, der wurde erst noch kurz interviewt und er wurde dann auf seine Krawatte angesprochen. Ich weiß nicht, ob es einer von euch gesehen hat. Ganz oben auf der Krawatte unter dem Knoten war die Krippe. Dann war die Taufe Jesu. Dann war das Kreuz, dann war die Auferstehung und die Himmelfahrt. Alles auf einer Krawatte so abgebildet. Und so wie es auf dieser Krawatte bildlich dargestellt ist, genauso können wir Weihnachten von Pfingsten nicht trennen. Alles, was dazwischen liegt, ist ein Erlösungswerk, das unser Jesus Christus geschaffen hat und das Gott bestätigt hat. Es ist schon eigenartig, ich weiß nicht, ob es jemand bei euch in der Zeitung gelesen hat, in der gestrigen Zeitung stand es drin, 22% der Deutschen wissen überhaupt nicht, was Ostern bedeutet. Da gab es dann so Antworten, Frühlingsanfang, vielleicht ist da Jesus geboren, oder hängt da was mit dem Heiligen Geist zusammen? Also solche Antworten gab es, aber es waren ja immerhin noch 78%, die sagen konnten, da feiern die Christen die Auferstehung Jesu. Aber ist uns das wirklich 100% bewusst, dass Jesus auferstanden ist und dass wir durch Jesu Auferstehung die Hoffnung auch für unsere, für meine, für deine Auferstehung haben und dass wir einmal vor Gott stehen werden. Am Ende, also wirklich am Ende, wenn es dann zum Gericht geht, werden nur zwei Gruppen von Menschen vor Gott stehen. Jene, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe. Und jene, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Verstanden? Wenn der Mensch hier sagt, ich will keinen Gott, dann wird Gott am Ende auch sagen, dein Wille geschehe. Dann fahr dahin, wo du ohne mich bist. zwei Gruppen. Die eine, die sagen, dein Wille geschehe. Und die andere, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Du kannst dich entscheiden. Das ist eine ganz freie Willensentscheidung. Will ich auf der Seite stehen und will sagen, Gott, ich will mich dir unterordnen, deinen Willen der Erlösung, der Auferstehung Jesu Christi annehmen? Oder Gott muss sagen, naja, wenn du nicht willst, dann soll dein Wille auch geschehen. Ich hoffe, dass keiner von uns zu denen gehört, zu denen Gott sagen muss, dein Wille geschehe. Amen.